Herzlich willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Breko-Podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Echt Digital Vernetzt. Wir sind Alicia Höfer
und Lesia Mix-Bieber.
Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und heute sprechen wir tatsächlich über eine Infrastruktur, die wir alle tagtäglich nutzen, oft jedoch ohne es wirklich zu merken. In unserer heutigen Folge soll es um das Thema Rechenzentren gehen. Ja, Rechenzentren sind das digitale Rückgrat unserer Wirtschaft und der Ort, in dem Daten verarbeitet, gespeichert und in Millisekunden um die Welt geschickt werden. Ganz zentral also. Doch auch Rechenzentren sind auf Glasfaser wirklich maßgeblich angewiesen. Und wie das alles zusammenhängt und warum Rechenzentren so wichtig sind und wie wir in Deutschland dazu stehen, das wollen wir mit unseren heutigen Gästen besprechen. Und da freue ich mich jetzt auch sehr darauf. Denn unsere heutigen Gäste bringen verschiedene Blickwinkel und Expertisen rund um das Thema Rechenzentren mit. Und unser erster Gast ist Andreas Sturm. Andreas ist seit 2009 in verschiedenen Führungsrollen beim Internetknotenbetreiber DKIX tätig und verantwortet seit 2017 als Chief Business Development Officer die Wachstumsstrategien in Zentraleuropa und in Deutschland im Besonderen. Ja, und somit begleitet er schon seit langer Zeit ganz aktiv die Entwicklung der Rechenzentrumsinfrastruktur in Deutschland. Wir freuen uns, heute darüber mehr zu erfahren. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo und lieben Dank für die Einladung. Ja, schön, meine Gedanken mit euch zu teilen und bin gespannt, wie es läuft.
Wir freuen uns drauf.
Absolut. Ja, und so wie ihr es kennt, haben wir für ein solches Gespräch auch noch einen zweiten Gast bzw. eine Gästin heute. Aus der Region Rhein-Neckar ist nämlich Melanie Brill heute dabei. Sie ist CEO von TWL.com und Breko-Vorstandsmitglied. Und die TWL.com betreibt sowohl ein eigenes Glasfasernetz als auch regionale Rechenzentren und hat das Geschäftsportfolio in den letzten Jahren in den Bereichen Managed Services, IT-Infrastruktur und Consulting stark ausgebaut, um insbesondere für Geschäftskunden ganzheitlicher Partner sein zu können. Eine total spannende Entwicklung des Geschäftsmodells, das wir uns heute gemeinsam auf jeden Fall genauer anschauen möchten. Und ganz herzlich willkommen, liebe Melanie. Wir freuen uns, dass du uns dazu heute berichten wirst.
Hallo zusammen. Auch ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und bin schon ganz gespannt, was mich erwartet.
Ja, super. Und dann würde ich sagen, starten wir auch mal direkt rein. Ihr habt es vielleicht schon mal in anderen Folgen gehört. Bevor wir tief einsteigen, spielen wir immer eine kurze Kennenlernrunde, unsere Highspeed-Fragerunde. Ihr antwortet dabei einfach ganz spontan. Seid ihr bereit?
Jawohl.
Sehr gerne.
Okay, los geht's. Ich würde vorschlagen, Melanie antwortet immer zuerst und dann Andreas. Also, Frage Nummer 1. Rhein oder Main?
Natürlich der Rhein.
Main.
Ja, super, da haben wir doch beides vertreten. Frankfurt Skyline oder Altstadt-Flair?
Altstadt-Flair.
Oh, Skyline.
Winterurlaub im Skigebiet oder lieber ab ins Warme?
Eine Mischung aus beidem.
Ist natürlich am allerbesten.
Komm gerade vom Skifahren und nehme jetzt die Sonne entgegen.
Okay, aber im Winter hast du dich erstmal fürs Skifahren entschieden.
Absolut, ja.
Okay. Meetings vor 9 Uhr, ja oder nein?
Wenn notwendig, dann ja.
Nein.
Aufzug oder Treppe?
Definitiv die Treppe.
Oh, schlechte Gewissen. Ich nehme zu sehr den Aufzug zu oft.
Vielleicht morgen dann mal wieder die Treppe. Und dann haben wir schon unsere Frage Nummer 6. Wochenende in der Stadt oder raus ins Grüne?
Dann nehme ich das Grüne.
Schließe mich an, raus ins Grüne.
Immer eine gute Wahl.
Ja, danke euch für die kleine Highspeed-Fragerunde. Das war ganz spannend. Ihr seid ja dann doch an einigen Stellen etwas anderer Meinung gewesen. Das wird bestimmt ein gutes Gespräch. Aber lasst uns jetzt mal direkt einsteigen zum Thema Rechenzentren. Andreas, vielleicht einmal, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, ganz einordnen. Kannst du vielleicht uns einmal einen Überblick darüber geben, wo wir denn aktuell beim Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur in Deutschland stehen?
Gerne. Gute Frage auch. Muss ich ein bisschen Luft holen? Bin ja schon ein bisschen länger dabei und wir haben uns in den letzten Jahren wirklich gut verbessert, deutlich besser geworden. Wir haben seit 2-3 Jahren sind mit Frankfurt ist es der weltweit führende Digital Capital geworden. Das heißt, wir haben ja einen massiven Ausbau an Infrastruktur, Glasfaserinfrastruktur, Rechenzentrumsinfrastruktur sicherlich bekannt. Die Erweiterung von Digital Realty oder ehemals Interaction im Osten in Frankfurt und so weiter. Das ist schön für Frankfurt, das ist super. Leider ist es in der Fläche nicht so toll. Oder nicht ganz so toll, sagen wir es mal so. Es ist nicht schlecht, es ist nicht ganz so toll. Wir haben so 8 von 11 Metropolregionen jetzt mit einer sehr guten Infrastruktur ausgebaut. Das ist top. Aber es ist noch nicht so, die Dichte ist nicht da und die Sichtbarkeit vor allen Dingen ist nicht da. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, dass die regionalen oder die anderen Metropolen einfach zu sehr im Hintertreffen sind.
Okay, du hast jetzt gerade gesagt, es ist noch nicht ganz so gut. Welche Schulnote würdest du vergeben, wenn du einen vergeben müsstest?
Dadurch, dass wir mit Frankfurt halt so ein Outstanding haben, ist das eine klare 1 dort und eine befriedigend bis ausreichend in der Fläche. Nicht, weil es nicht gibt, sondern eher, weil es zu wenig bekannt und zu wenig genutzt wird. Und so würde ich mich auf eine gute 2-3 einpendeln.
Okay, und gute 2-3, da steckt eine Hoffnung drin. Was muss denn passieren, damit sich die Note verbessert? Du hast schon das Wort Sichtbarkeit angesprochen, Nutzung.
Genau, also es ist meiner Meinung nach, das sehen wir an unseren Projekten bei der EWE-TEL im Nordwesten oder bei Moorkeks im Rhein-Ruhr-Gebiet. Es ist, selbst in Deutschland sind diese Regionen völlig unterrepräsentiert, wahnsinnig unbekannt. Es ist ein bisschen schade. Weil dort sitzt eigentlich das Herz der deutschen Wirtschaft und die verdienen eigentlich deutlich mehr Aufmerksamkeit. Und das spielt sich dann auch so ein bisschen in dem Thema Genehmigungsverfahren mit den Kommunen über. Das gestaltet sich durchaus mal langwierig und schwierig, weil das Thema eben zu wenig präsent ist. Das hat jetzt in den letzten, sagen wir, 1,5 Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen. Aber hier haben wir eigentlich das Thema Genehmigungsverfahren müssten schneller werden. Wir haben eine Energiepolitik. Also Ausbau von Infrastruktur muss schneller gehen, muss passieren. Und das Ganze integrieren in eben diese urbane Infrastruktur von Metropolregionen, Thema Abwärme ist irgendwie zu lösen, weil die digitale Souveränität schaffe ich eigentlich lokal und nicht nur in Frankfurt.
Okay, also es gibt noch einige Hausaufgaben, aber wir sind auch auf einem Weg, glaube ich, kann man sagen, wenn man das so hört, was du gerade erzählst. Und dass es da einiges zu tun gibt, das hat ja doch also mindestens auf bundespolitischer Ebene die Politik erkannt und jetzt auch relativ neu einen Entwurf vorgelegt zur nationalen Rechenzentrumsstrategie. Den haben wir uns selbstverständlich auch hier im Breko angeguckt. Und Melanie, mal an dich die Frage, wie würdest du diesen Entwurf des BMDS bewerten? Sind da aus deiner Sicht entscheidende Punkte enthalten, damit Deutschland wirklich realistisch ein führender Data-Center-Standort werden kann, was ja als Ziel ausgerufen wurde?
Also ich halte es grundsätzlich für richtig und auch für absolut notwendig, dass die Bundesregierung das Thema der Rechenzentrumsinfrastruktur nun auch endlich strategisch angeht. Eine nationale Rechenzentrumsstrategie ist für mich ein ganz wichtiger Schritt, um den Standort Deutschland sowohl digital, aber auch wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Positiv an dem Entwurf ist aus meiner Sicht vor allem der gewählte Ansatz mit einem klaren Leitbild und natürlich auch den konkreten Handlungsfeldern, die sich daraus ergeben, die dann wiederum über definierte Aktionspläne weiter ausgearbeitet werden sollen. Ich finde, das ist genau der Ansatz, den wir brauchen, denn das trägt der Dynamik des Marktes einfach Rechnung und es vermeidet gleichzeitig aber auch viel zu starre Vorgaben, die wir uns sonst vielleicht auferlegen würden. Was ich sinnvoll finde, ist eben auch die thematische Breite, die der Entwurf mitgibt. Wir sprechen über Genehmigung, über die Stromversorgung, wir sprechen über Netzanschlüsse, Innovation und wir sprechen auch über das Thema Nachhaltigkeit. All diese Punkte werden in dem Entwurf genauso adressiert wie die unterschiedlichen Recheninfrastrukturen und das souveräne Angebot, das dahinter steht. Ich finde auch diesen Konsultationsprozess, der begleitet werden soll, sehr wichtig, weil er dann wiederum eben die Praxisperspektive auch stärker einbindet und damit zum Erfolg werden kann. Entscheidend wird aber vor allem die Umsetzung sein, denn gerade bei Genehmigungsverfahren, bei der Stromversorgung und natürlich auch bei den Netzanschlüssen, da brauchen wir viel mehr Geschwindigkeit, da müssen wir aufs Gas geben. Wir brauchen die Verlässlichkeit, die dahinter steht, und wir brauchen vor allem auch eine echte und langfristige Planungssicherheit. Andreas hat eben schon das Thema Energiepreise angesprochen. Natürlich sind die Energiepreise und das Thema Netzentgelte ein ganz zentraler Punkt. Denn diese beiden Punkte beeinflussen natürlich die Wirtschaftlichkeit und Business Case von einem Rechenzentrum ganz massiv. Und damit beeinflussen sie natürlich auch ganz unmittelbar die Standortentscheidung. Und wenn Deutschland hier gezielt wettbewerbsfähiger sein will, dann müssen wir an diesen Rahmenbedingungen einfach langfristig arbeiten. Die müssen langfristig gestaltet werden. Insgesamt finde ich, ist die Strategie ein ganz guter Startpunkt. Aber ob Deutschland am Ende wirklich als Rechenzentrum Standort gewinnt, naja, da entscheidet meiner Meinung nach vor allem die konsequente und die pragmatische Umsetzung von den angekündigten Maßnahmen.
Okay, also man hört jetzt im Prinzip raus, die Probleme, die Andreas jetzt auch am Anfang schon aufgeführt hat, Thema Planungsgenehmigungsverfahren zum Beispiel oder auch die Stromfrage, das wird durchaus erkannt in dieser nationalen Rechenzentrumstrategie. Erstmal Erkenntnis ist ja der erste Schritt zur Problemlösung, können wir schon mal einen Haken dran machen. Aber natürlich ist es erstmal nur ein Plan und noch nicht unbedingt das, was jetzt auch wirklich zum Erfolg dann führt, sondern es kommt auf die Umsetzung an. Lasst uns vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt jetzt ja auch schon davon gesprochen, dass natürlich Frankfurt einen großen Standort hat für Rechenzentren, aber es auch durchaus andere regionale Standorte gibt von Rechenzentren. Also Stichwort regionale Rechenzentren ist auch ein großes Thema. Könntet ihr vielleicht noch einmal, Andreas, vielleicht du noch mal kurz erklären, was für unterschiedliche Arten von Rechenzentren wir überhaupt in Deutschland haben und warum das auch wichtig ist in Deutschland, das auch mit im Blick zu behalten?
Gerne. Wir haben im Prinzip so drei Ebenen, kann man ganz, ganz grob sagen. Wir haben einmal die Core-Standorte oder den Core-Standort mit Frankfurt, mit seinen gigantischen Kapazitäten. Wir haben ein globales Interconnection-System. Wir haben ein fantastisch ausgebildetes sogenanntes Internet-Ökosystem mit allen Hyperscalern, Cloud-Anbietern, ISPs, Carriers, alle sind da, Managed Service Provider. Das ist super. Und ist auch für die deutsche oder eher europäisch und globale Wirksamkeit enorm wichtig, dass das so ist. Hilft aber nicht, wenn ich in die Verästelung gehe, in die Fläche gehe. Dazu ist Frankfurt dann doch zu weit weg und Deutschland doch ein bisschen zu groß, wenn um kurze Wege es geht. Da brauche ich dann eben die regionalen Rechenzentren, die wir hauptsächlich in größeren Metropolregionen haben oder in den Metropolregionen haben. Also haben wir hier die mit der TWL kommt Rhein-Neckar-Region dazu. Wir haben auch dann, da gehört München, Hamburg, Berlin, Brandenburg, Wolfsburger, Göttinger Ecke, der Nordwesten mit Bremen und Oldenburg zum Beispiel, Nürnberg, Stuttgart, alles ziemlich bekannte Metropolen. In denen eben auch die Industrie zu Hause ist und die braucht auch eine Heimat oder ein Haus, in das es einziehen kann. Und deswegen sind diese regionalen Rechenzentren für den Puls der Wirtschaft so enorm wichtig und bedeutend. Das ist so die regionale Ebene. Und dann geht's ganz weit runter. Das sind dann so die Data Near oder Edge Rechenzentren. Das sind die eigentlich um die Ecke der Anwender stehen. Wir hatten mal mit dem Aufkommen oder der Popularität des autonomen Fahrens so ein bisschen die Idee, dass wir uns dachten, naja, irgendwann haben wir an jedem Autobahnkreuz ein modulares Rechenzentrum oder einen Kasten stehen, der wie ein Rechenzentrum funktioniert. Ja, weil die Anforderungen dann eben so sind, dass die Paketlaufzeit einfach so klein sein muss, dass eben keine 80 Kilometer oder 100 Kilometer noch gehen, aber keine 200, keine 500, keine 800. Ja. Das ist so, somit kann ich so ein bisschen runterclustern. Heute sind wir bei dem Thema Core und regionale Rechenzentren, bei dem Thema Edge, das ist dann wirklich On-Campus-Lösungen bei einer BASF beispielsweise oder einer BMW, die ist auch schon Hybrid. Oder Mercedes, die es gar nicht mehr macht, interessanterweise. Also nur noch regional und gar nicht mehr On-Prem hat. Also schon, man sieht so ein bisschen eine Verlagerung auch der Unternehmen, die gucken, globale Unternehmen gucken eher ein bisschen globaler, regionale Unternehmen regional und die ganz lokalen dann, wie wir da in Menden zum Beispiel waren, das war sehr spannend, sehr lokales, kleines, modulares Rechenzentrum. Brauche ich aber, damit auch der kurze Weg, auch die öffentliche Verwaltung da reinkommt. Ja, aus ihrem Keller raus, in eine professionelle Umgebung kommt. Und ich glaube, die TWL kann da noch viel mehr Gutes erzählen, wie das so funktioniert auf der regionalen Ebene.
Ja, genau, Melanie, da wollen wir jetzt bei dir auch gleich nachhaken. Also Andreas, danke erstmal für die Einordnung und ja, super, wie du herausgestellt hast, welche Relevanz regionale Rechenzentren dann ja haben, wie wichtig die kurzen Wege, die Flächenabdeckung auch sind. Und Melanie, ihr leistet da natürlich einen großen Beitrag in der Metropolregion Rhein-Neckar. Und wir hatten es auch in der Einleitung schon erzählt, dass ihr eure Geschäftsfelder und euer Geschäftsmodell im Allgemeinen sehr stark weiterentwickelt habt in den letzten Jahren und dabei euch auch immer stärker auf das Geschäftsfeld Data Center fokussiert habt. Wie sieht euer Geschäftsmodell dahinter aus und welche Vorteile haben eure Kunden auch bei der Wahl von euch als regionalem Player?
Also für uns als TWL.com ist das Geschäftsfeld Data Center jetzt kein kurzfristiger Trend oder kein neues Thema, das wir jetzt irgendwie erst seit dem KI-Boom aufgegriffen haben, sondern das ist natürlich ein ganz klarer und strategischer Baustein, den wir für die langfristige Ausrichtung eben auch sehen und den wir schon vor über 15 Jahren auch begonnen haben. Wir verstehen uns als Rechenzentrumsbetreiber eben besonders für den Mittelstand und für die öffentlichen Einrichtungen. Und genau darauf, da richten wir dann eben auch unser Angebot aus. Das Geschäftsmodell, das wir fahren, das basiert auf der einen Seite auf hochverfügbaren, sicheren und skalierbaren Rechenzentrumsleistungen, die eben eng mit der Konnektivität, eng mit Cloud-Services, aber vor allem auch mit unseren Managed-Services verzahnt sind. Und wir betreiben eben ganz bewusst nicht diese anonymen Masseninfrastrukturen, sondern wir setzen eben auf passgenaue Lösungen, die sich den tatsächlichen Anforderungen von unseren Kunden orientieren und hinter denen dann auch immer ein persönlicher Ansprechpartner mit einer regionalen Nähe einfach steht. Das ist für uns ein ganz großer Vorteil, den wir für unsere Kunden dann eben auch sehen. Einfach die Kombination aus der persönlichen Nähe mit einem Ansprechpartner vor Ort und dem leistungsstarken Standort in Deutschland mit eben der sehr guten Anbindung an die zentralen Internetknoten in Frankfurt, wo wir dann eben die niedrigen Latenzen und eine hohe Performance bieten können. Ich glaube, das macht für uns so ein bisschen den Unterschied, den wir unseren Kunden bieten können. Gleichzeitig erfahren wir aber halt auch diese neue Wichtigkeit im Markt, nämlich den Punkt der Rechtssicherheit. Die Daten bleiben in Deutschland, die Daten unterliegen dem deutschen und dem europäischen Recht und erfüllen damit natürlich die Sicherheitsanforderungen und den Anforderungen von dem Datenschutz. Und da erleben wir gerade in den letzten, ich würde mal sagen, ja, im letzten Jahr, wenn wir vor 3 Jahren mit einem Unternehmer darüber gesprochen hat, über das Thema Datensicherheit, dann hat der die Nase gerümpft und hat gesagt, ja, brauche ich nicht. Aber heute ist es einfach kein nice to have mehr, sondern heute ist es eine klare Voraussetzung und heute ist es auch ein Kriterium für die Wahl von einem Rechenzentrum.
Ja, und gerade in so unsicheren Zeiten wie diesen spielt ja Vertrauen als Faktor auch einfach eine wahnsinnig große Schlüsselrolle. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ihr mit der regionalen Nähe zu den Kunden da auch einfach ein besonders vertrauensvoller Partner seid.
Ja, genau, das kann ich nur bestätigen. Also wenn ich zusammenfassen müsste, warum entscheiden sich Kunden für TWL.com, dann würde ich das so beschreiben, dass es sich eben aufgrund unserer verlässlichen Services, aufgrund von den klar definierten Ansprechpartnern, von der Sicherheit eines regionalen Partners, aber eben auch kombiniert mit der Leistungsfähigkeit von einem modernen High-Performance-Rechenzentrum einfach für uns entscheiden.
Total spannend, Melanie. Und Stichwort Leistungsfähigkeit bringt mich eigentlich auch ganz gut zu meiner nächsten Frage. Denn das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Und wir hatten es in der Einleitung schon kurz angeteasert. Wir wollen auch nochmal drüber sprechen, warum denn eigentlich Rechenzentren und Glasfaserinfrastruktur eigentlich zusammengedacht werden muss und warum das so wichtig ist, das zusammenzudenken. Andreas, magst du vielleicht einmal kurz erläutern, warum das eigentlich gar nicht trennbar voneinander ist?
Ja, du sagst es, nicht voneinander trennbar. Es bedingt sich und Voraussetzung und guter Grund. Vielleicht ein bisschen erklären an einem Beispiel. Wir haben, haben in München eine besondere Situation. Ein der Hauptstandort oder Hauptrechenzentrumstandort in München und der Kern-Internet-Standort Rechenzentrumsbetreiber muss das Ding schließen, weil das Gebäude eine andere Verwendung bekommt. Und auf einmal mussten wir und alle Kunden, die da drin saßen, alle Carrier, internationale, nationale, lokale, sich auf den Weg machen, eine neue Heimat zu finden. Und das war gar nicht so einfach, bis sich ein lokales Rechenzentrum, die EMC, Home of Data, bereit erklärt hat, den Hut in den Ring zu werfen, sagen, okay, ich biete dem DKIX und all seinen Kunden eine neue Heimat an. Und da haben wir natürlich gesagt, super, wunderbar, das passt, ist ein eingeschwungenes Unternehmen, Münchner Unternehmen, ist lokal, grüner Strom von Anfang an, Zertifizierungen sind da, weil deren Hauptkunden eigentlich Enterprises sind, sehr spannende Sache. Und er musste glücklicherweise, musste auch noch erweitern. Ja. Und somit gab es für uns die Möglichkeit, mit dem EMC eben zu reden und zu schauen, dass wir dort hineinkommen und auch viele Kunden eben dazu bekommen. Weil wir natürlich als Plattformbetreiber letztendlich nur ein Aggregator sind für die Endkunden. Nichtsdestotrotz hatten wir in den ganzen Gesprächen mit der EMC, aber auch mit unseren Peers immer die Diskussion, ja, wie sieht's denn aus mit Netzanschlüssen, Strom, Energie, aber auch Glasfaserinfrastruktur, welche Carrier sind da, wie ist die Anbindung an die internationalen Backbones, nationalen Wege und so weiter. Und da hat sich dann eben herausgestellt, okay, dass in dem ursprünglichen Klientel der Enterprises zwei okay waren. Für unsere Carrier und ISPs und Content-Anbieter und andere Cloud-Anbieter ist es dann eher doch 3 und 4 das Interessante. Aufgrund dessen, weil einfach die Verfügbarkeit damit noch besser ist als nur mit 2. Und im Laufe der Zeit, in den letzten 3 Jahren, haben wir das Projekt oder vor 3 Jahren gestartet. Es ist so weit, dass wir eigentlich auf safe sind. Wir haben für Süddeutschland fast alle regionalen Carrier drin. Wir bekommen jetzt überregionale Carrier, nationale Carrier, internationale Unternehmen rein. Und das hat auch bedingt, dass wir von einem Hausanschluss, 2 Hausanschlüsse, mittlerweile bei 3 Hausanschlüssen, was die Glasfaserinfrastruktur mitbringt, und damit eben die Anbindung an die nationalen, internationalen Backbones gewährleistet hat. Und das ist einfach Grundvoraussetzung, damit das eben auch dann funktioniert und auch so ein Rechenzentrum wachsen und gedeihen kann. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, warum das eine mit dem anderen, ohne das eine, ohne das andere nicht funktioniert. Und das war schon schön zu sehen, wie sich das auch gegenseitig befruchtet hat und so gewachsen ist. Und das gilt eigentlich für alle Rechenzentren, mit denen wir sprechen. Wenn wir Projektanfragen bekommen, ist immer die Diskussion, okay, wie viel Hauseingänge brauche ich eigentlich? Ja, und da ist immer unsere Empfehlung, ja, 2 auf jeden Fall. Aber guckt mal, wo ihr noch eine 3. vielleicht hinbekommt und wenn es schlimm wird, noch eine 4. Ja, damit einfach diese, weil mittlerweile Internet, das ist halt unser Backbone. Also das ist unsere Lebensader geworden für die komplette Industrie. Auch wenn das, glaube ich, gar nicht so präsent ist, ist es das. Und da muss ich gewährleisten, dass ich eben maximale Verfügbarkeiten herbekomme. Und das geht mit Glasfaser am besten und mit Rechenzentren am besten. Und ich glaube, Melanie kann da wieder gut erzählen, was ihr alles macht, damit da die 4 Neuner kommen, was Verfügbarkeiten und Ähnliches betrifft.
Genau, deswegen haben wir euch unter anderem zusammengebracht heute. Aber schöne Geschichte, danke Andreas, die nochmal zeigt, wie beides Hand in Hand geht. Und ohne einander gar nicht funktionieren kann als digitale Infrastruktur. Also zwei Puzzlestücke, die einfach zusammengehören und engagiert ausgebaut werden müssen. Und ja, Melanie, wir haben auch das schon vorhin kurz angekündigt in der Einleitung, dass ihr eben auch ein Glasfasernetz betreibt. Also du bist an beiden Puzzlestücken ganz, ganz nah dran, kennst die Herausforderungen beim Ausbau und Betrieb. Ja, wie betrachtest du das aktuell? Wo siehst du derzeit die größten Hürden und Erschwernisse für Betreiber digitaler Infrastruktur bei beiden Puzzlestücken?
Ja, ich würde behaupten, dass heute eine der größten Herausforderungen nicht mehr in der Technologie selbst liegt, sondern sie liegt ganz klar in den Rahmenbedingungen für den Ausbau und für den Betrieb der digitalen Infrastruktur. Ein zentrales Thema sind da doch die Genehmigungs- und die Abstimmungsprozesse. Und da ist es völlig egal, ob wir über Glasfaser oder ob wir über Rechenzentren sprechen. Wir haben viele Verfahren, die einfach super komplex sind, die echt ewig dauern, die sich stark von Region zu Region auch unterscheiden. Und das erschwert dann natürlich die Planung. Es verzögert Investitionen und das, obwohl wir ja eindeutig wissen, dass der Bedarf im Markt gerade da ist, dass wir da einen Pain haben. Hinzu kommt die Energie- und die Netzthematik, die verfügbaren Anschlusskapazitäten, lange Vorlaufzeiten und die Kostenstruktur eben, insbesondere auch bei den Netzentgelten. Die sind für Rechenzentrumsbetreiber eine enorme Hürde. Und für hochverfügbare und für digitale Infrastrukturen, da braucht es hier einfach deutlich mehr Planbarkeit und auch eine absolute Verlässlichkeit. Und was wir jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr erfahren, ist einfach die steigende Komplexität, die durch die Regulierung und durch Berichtspflichten auf uns zukommt. Viele der Ziele, die sind grundsätzlich absolut verständlich. Es ist absolut klar, warum wir die Ziele erfüllen müssen, warum wir die Berichtspflichten haben. Aber die Summe, die sich aus dieser Anzahl der Themen ergibt, die bindet einfach so viele Ressourcen, die man dann wiederum für den Ausbau, für den Betrieb und für die eigentliche Dienstleistung überhaupt nicht mehr zur Verfügung hat. Das sehen wir gerade sehr als eine Herausforderung. Also wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, der Wille zum Ausbau, der ist überall da. Die Technologien, die sind auch verfügbar. Entscheidend ist aber, dass wir die Rahmenbedingungen einfach perspektivisch so gestalten, dass die Investition schneller, verlässlicher und wirtschaftlicher umgesetzt werden kann.
Und das klingt ja so, als wäre es jetzt in den letzten Jahren eher schwerer geworden, als dass schon irgendwie Hürden abgebaut wurden und es Erleichterungen und Anschub gibt für Investitionen.
Genau, also die Berichtspflichten, die wir auferlegt bekommen, eine Statistik nochmal hier, eine Statistik da, eine Messung an dem Punkt, dann muss es monatlich erfolgen. Für das nächste ist es dann quartalisch. Das sind einfach so viele Ressourcen mit eingebunden, dass es für uns echt auch eine Riesen, also gerade auch bei dem Thema Fachkräftemangel, von dem haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Wir haben aber auf der einen Seite einen Fachkräftemangel und auf der anderen Seite legen wir uns dann immer mehr bürokratische Themen auf, die die Ressourcen binden. Das finde ich als unternehmerisches Risiko und damit auch als große Hürde.
Melanie, du hast jetzt ja auch gerade schon vom Thema Berichtspflichten gesprochen. Einige kommen ja, könnt ihr beide gleich nochmal beantworten, wenn ich mich recht entsinne, natürlich auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Energieeffizienzgesetz, das Stichwort möchte ich einmal nennen. Ich glaube, ihr müsst auch relativ stark reporten, wie zum Beispiel der Stromverbrauch bei euch aussieht in den Rechenzentren oder Wasserverbrauch und. Das heißt, eigentlich ist es ja schon durchaus auch erwünscht, dass es nachhaltigere Rechenzentren gibt. Geht das überhaupt? Gibt es da noch Luft nach oben? Habt ihr da Hebel, dass die Nachhaltigkeit hier noch zu verbessern? Also vielleicht, Andreas, magst du zuerst mal anfangen?
Vielleicht noch ein Kommentar zu das, was Melanie vorhin sagte mit der Wettbewerbsfähigkeit, Energiepreise. Mittlerweile ist es im internationalen Umfeld so, dass Deutschland wirklich so ein bisschen von hinten runterfällt aufgrund der hohen Energiekosten. Und das wird ein Wettbewerbsnachteil, trotz unserer hervorragenden Infrastruktur und Ingenieursleistungen. Also das ist wirklich ein Punkt, wo wir ansetzen dürfen und müssen, damit das weiter funktioniert, damit Rechenzentren eben auch weiter effizient betrieben werden können und überhaupt auch weiter ausgebaut werden und neue Standorte gefunden werden. Was die Effizienzsteigerung von Rechenzentren betrifft, wir sind Kunde in Rechenzentren. Das ist nicht so mein ganz Kursgebiet. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich auch in der Art und Weise, was wir für Hardware verwenden. Wir schauen darauf, dass wir immer effizientere Hardware verwenden in Bezug auf immer weniger Strombedürfnisse.
Wahrscheinlich auch gut mit Blick auf den Preis, auf den hohen Strompreis, den wir angesprochen haben.
Auf einmal wurde das Thema Colocation in Bezug und darauf der Strompreis auf einmal eine Diskussion in der Managementrunde, den es jahrelang vorher nicht gab. Und das ist dann schon ein Effekt, der eigentlich nicht gut ist. Ja, das behindert. Und diese Effizienzsteigerung da wird unheimlich viel investiert. Es gibt Unternehmen hier aus Darmstadt, gibt es einen, die Atalytics. Spannende Truppe, Startup-Unternehmen, KI-basierte Steuerungssysteme zur besseren Auslastung und Steuerung eben von Kühlsystemen in Rechenzentren. In der Regel Neubauten, weniger bei alten, das ist auch so ein Thema. Ja, aber das sind so Themen, wo uns wo viel Potenzial drin ist. Auf der anderen Seite habe ich natürlich das Thema. Ich habe zwar immer effizientere Geräte, die wir auch verwenden, aber wir haben halt von denen immer mehr im Rechenzentrum stehen. Das heißt, das ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Die würden die Spritverbräuche sinken pro 100 Kilometer, aber wir fahren mehr. Und das ist das, was uns halt auch, was mit wem wir irgendwie umgehen müssen und das auch eingestehen dürfen, dass wir innerhalb der Digitalisierung eigentlich noch einen höheren Stromabnahme haben werden, und das kommt ja auch, und das sehen wir auch, und das reporten alle, und das kriegen wir auch mit an den Rechenzentrumsneubauten, mit welchen Megawattzahlen da hausieren gegangen wird. Und das heißt, wir haben auf der einen Seite die Notwendigkeit, die Energieeffizienz extrem zu steigern, so die Stückkosten zu senken, im Prinzip die Wattstunde. Auf der anderen Seite müssen wir wiederum den Bedarf auch decken, und das hat, glaube ich, Melanie schon gesagt, dass wir einfach in dem Thema auch Stromnetzbauten und Stromnetzmanagement unheimlich viel machen müssen, weil das ist aktuell die Achillesferse. Strompreise, Stromverfügbarkeiten, Abnahmemengen. Und das ist, glaube ich, das Dringendste, was es zu erledigen gibt, auch im Rahmen und dazu noch eine Effizienzsteigerung der ganzen Hardware. Dann geht's vielleicht, dann müssen wir ran. Das ist so ein Thema, das funktioniert auch. Aber da kommen wir auch hin, wenn die Politik mitspielt. Sag ich mal so ganz profan.
Okay, ja, ihr habt das jetzt schon immer wieder angesprochen und es leuchtet auch total ein, dass das natürlich ein Riesenhemmnis für Investitionen und Planungssicherheit ist, ne, wenn man da einfach auf der Kostenseite so eine Hürde hat, die zu bewältigen ist. Und es muss ja am Ende für die da sich beteiligen, ausbauen und betreiben, wirtschaftlich sein. Und gleichzeitig, aber auch sehr schön, wie du es dargestellt hast, natürlich auch so nachhaltig wie möglich, trotz des steigenden Stromverbrauchs durch die Rechenzentren. Melanie, du hast es vorhin schon kurz angerissen, dass euch der nachhaltige Betrieb der Rechenzentren natürlich auch beschäftigt. Das passt ja auch sehr gut zu eurem regionalen Ansatz. Wie geht ihr das Thema an?
Ja, ich sehe das Thema Nachhaltigkeit für uns eigentlich gar nicht als Zusatz, sondern es ist für uns ein fester Bestandteil unseres Rechenzentrumsbetriebs. Ich bin der Meinung, dass wir dieses Thema relativ betriebsnah angehen, nämlich mit einem ganz klaren Ziel, dass wir die Ressourcen so effizient wie möglich einsetzen, um tatsächlich auch den eigenen Energiebedarf im laufenden Betrieb so gering wie möglich zu halten. Die Energieeffizienz ist da natürlich ein ganz zentraler Hebel. Die steuern wir unter anderem über den PUE-Wert. Der liegt bei uns auf einem sehr guten Niveau. Und das zeigt dann natürlich wiederum, dass unsere Infrastruktur einfach insgesamt sehr auf Effizienz ausgelegt ist. Wir setzen zum Beispiel bei der Kühlung auf moderne und auf wasserbasierte Konzepte. Das sorgt dann wieder dafür, dass wir eine effiziente Wärmeabfuhr ermöglichen und den Energieeinsatz für die Kühlung damit ganz deutlich reduzieren können. Und ich finde es ganz wichtig, dass man beim Thema Nachhaltigkeit den Blick auch immer auf den laufenden Betrieb hält. Weil es funktioniert ja nicht, dass Nachhaltigkeit eine einmalige Maßnahme sein kann, sondern wir verstehen Nachhaltigkeit einfach als kontinuierlichen Verbesserungsprozess, den man immer nachschärfen muss. Durch eine vorausschauende Planung, durch eine stabile Auslastung und eben durch die verlässlichen Betriebszyklen schaffen wir es dann wiederum, die Ressourcen sinnvoll und eben auch dauerhaft effizient zu nutzen.
Ja, spannend, Melanie. Das klingt eigentlich nach einem guten Ansatz. Und ja, klar, das Nachhaltigkeit ist ein Thema, was man, glaube ich, immer wieder im Blick behalten muss und gucken muss, gerade wenn auch die Verbräuche steigen, wie kann ich dann überhaupt noch nachsteuern? Ist da überhaupt eine Möglichkeit? Ja, also total wichtiges Thema und super, dass ihr das auch mit im Blick behaltet. Ja, vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss würde ich ganz gerne noch einen Themenkomplex ansprechen, den ihr wahrscheinlich auch permanent im Blick behalten müsst. Es geht um das Thema schutzkritischer Infrastrukturen, denn ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir darüber nochmal sprechen. Es gibt ja immer mehr Sachen, die auch passieren. Auf kritische Infrastruktur gibt es zunehmend Angriffe und auch Rechenzentren müssen ja irgendwie geschützt werden vor Sabotagen, Angriffen. Könnt ihr da vielleicht mal kurz erläutern, wie das überhaupt funktioniert? Oder was man da überhaupt machen kann und auch wie ihr das Thema verfolgt? Andreas, möchtest du anfangen?
Ich betrachte es eher von außen als Nutzer, da wir kein Betreiber von Rechenzentren sind. Und wir sehen schon eine enorme Steigerung der Sicherheitsmaßnahmen. Also vor 15 Jahren konnte ich noch eine Abkürzung zu uns ins Büro über das Gelände der jetzt Digital Realty fahren. Ja, ist heute, ja, das okay. Bin ich an den Rechenzentren, wo wir auch drinnen standen mit unserer Hardware, konnte ich noch durchfahren. Geheimwege.
Das geht jetzt nicht mehr.
Das ging dann ziemlich schnell nicht mehr, genau, wurde sehr schnell erkannt. Und heute ist das wirklich eine wahnsinnig sinnvolle, aufwendige, gut durchdachte, prozesshafte Vorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen, die da getroffen werden und umgesetzt werden. Das ist schon enorm gut. Also die Standorte an sich sind top gesichert. Was wir halt merken oder was wir jetzt gelernt haben jetzt im strengen Winter in Berlin, da gibt's so manche Ecken, die sind weniger gut abgesichert.
Richtig, genau.
Ja, leider. Das hatten wir auch vor 2-3 Jahren hier in Frankfurt, als ein Bagger eine Leitung durchkappte und der Frankfurter Flughafen auf einmal keine Buchung mehr durchführen konnte. Und ich glaube, die Herausforderung ist in Bezug auf die Absicherung oder auch von kritischer Infrastruktur, dass häufig die Netzpläne einfach nicht, also die sind alt und passen nicht mehr auf das, was wir heute brauchen und müssen überarbeitet werden. Kostet natürlich viel Zeit und Geld, aber müssen wir irgendwie in die Hand nehmen. Ja, das, was uns heute eigentlich klemmt, ist Strom. Das war auch schon vor 10 Jahren so. Wenn einer bei Interaction Strom abgezogen hat, dann haben wir keine E-Mails mehr gemacht, konnten keine Buchungen mehr gemacht werden, konnten kein Feed mehr geguckt werden, ist alles vorbei. Das ist heute eigentlich noch extremer. Deswegen ist es eigentlich, ja, die Internetinfrastruktur, unsere Netzinfrastruktur, unsere Plattform, unsere Glasfaserwege, alles schön und gut. Am Ende des Tages wird das alles belichtet, beleuchtet und mit Strom betrieben. Und das ist eigentlich der Kern, den wir irgendwie in den Griff bekommen müssen, dass der so unbekannt wie möglich bleibt und doch so bekannt für die, die es betreiben.
Ja, total interessant, dass der Strom natürlich irgendwo der Motor des Ganzen, da auch so ein wichtiger und gezielter Angriffspunkt ist, der ganz stark geschützt werden muss. Melanie, was sind da eure Erfahrungen? Siehst du das Thema der Strominfrastruktur auch als sehr wichtig und schützenswert oder konzentriert ihr euch eher auch auf andere Bereiche? Und habt ihr vielleicht auch schon mal Erfahrungen gemacht mit ja, sehr ausgeweiteten Angriffen, die euch irgendwie mit betroffen haben?
Also wir erleben das, dass unsere Kunden natürlich immer mehr das Thema Ausfallsicherheiten, Redundanz eben als ein ganz zentrales Entscheidungskriterium bei der Rechenzentrumswahl jetzt im Auge haben. Wir betreiben unser Data Center oder eins unserer Data Center nach dem höchsten Zertifizierungsniveau, nämlich Tier 4. Und damit haben wir natürlich schon in den Anforderungen, damit wir dieses Zertifikat erhalten, einfach sehr hohe Anforderungen an Verfügbarkeit und an die Ausfallsicherheit. So sind die Stromversorgung und die Klimatisierung sind bei uns eben vollständig redundant ausgelegt. Wir haben eine Direktanbindung an das Kraftwerk über zwei Kanten des Jungte W, sodass wir einfach versorgt sind, sowohl bei Wartung im laufenden Betrieb als auch eben bei unerwarteten Ereignissen. Da können wir trotzdem den stabilen Betrieb einfach sicherstellen. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man immer ein Auge darauf hat, dass es nicht rein nur um die Technik geht, sondern dass es auch bei Redundanz um die konsequente Umsetzung einfach im laufenden Betrieb geht. Weil Redundanz ist nur dann ein echter Mehrwert, wenn sie eben sauber geplant ist, wenn sie regelmäßig getestet wird und wenn sie auch an den Kunden transparent kommuniziert wird, welche Teile seiner Systeme sind denn tatsächlich vollständig redundant ausgelegt und welche vielleicht auch nicht. Das ist für uns einfach ein ganz wichtiger Bestandteil, den wir leben, dass wir mit unseren Kunden auch über diese Ausfallsicherheiten sprechen und dass wir keine Versprechen machen, sondern dass bei uns die Ausfallsicherheit gelebter Bestandteil unserer Infrastruktur, aber auch unserer eigenen Prozesse ist.
Ja, total wichtig, das Thema so im Blick zu behalten. Und Melanie, ja, du hast es auch gesagt, den Kundinnen und Kunden ist es sicherlich auch immer ein wachsendes Bedürfnis, auch gerade in der letzten Zeit. Aber klar, sowas muss nachgehalten werden, überprüft werden, nochmal gecheckt werden, ist die Redundanz wirklich gegeben. Also von daher super, dass ihr das Thema mit im Blick behalten habt und auch behaltet. Ja, ihr Lieben, ihr habt jetzt ganz, ganz viele Themen angesprochen und immer mal wieder habt ihr schon versteckt kleine Wünsche Richtung Politik auch gerichtet. Wenn ihr es jetzt einmal auf den Punkt bringen müsstet und euch fokussieren müsstet auf jeweils einen Wunsch, was würdet ihr euch wünschen von der Politik, um die Entwicklung der Rechenzentrumsinfrastruktur in Deutschland noch besser zu unterstützen und zu stärken? Melanie, vielleicht fängst du mal an.
Gerne. Also wenn ich mir von der Politik einen Wunsch erfüllen lassen dürfte, dann wäre es für mich eben vor allem Verlässlichkeit und Geschwindigkeit bei den Rahmenbedingungen. Ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen klare, einheitlich und vor allem langfristig planbare Regeln. Sei es bei Genehmigungen, wir haben heute schon ganz oft über die Energie gesprochen, bei den Energieanschlüssen, aber auch vor allem beim Betrieb von der digitalen Infrastruktur. Die Rechenzentren und Glasfasernetze, wenn wir da investieren, dann sind es einfach Investitionen über mehrere Jahrzehnte. Und dafür brauchen wir dann schnellere Verfahren. Wir müssen transparenter sein und wir müssen vor allem planbarer und berechenbarer werden. Und da bin ich mir echt sehr sicher, dass wenn die Politik hier ansetzt, wenn wir konsequent vereinfachen, wenn wir standardisieren und wenn wir beschleunigen, dann lösen sich viele Themen, die wir heute in der Wirtschaft haben, fast von automatisch. Es wird mehr investiert werden. Wir schaffen es, dass die regionalen Standorte gestärkt werden und wir schaffen es auch, dass der Ausbau insgesamt schneller vorankommt. Also kurz gesagt, ich wünsche mir weniger Komplexität und mehr Umsetzung. Und das ist aus meiner Sicht der größte Hebel, den wir haben.
Das ist doch ein guter Wunsch. Andreas, teilst du den Wunsch?
Absolut. Kann ich nur unterschreiben. Und ich würde mir dafür eine moderne, realitätsnahe Infrastruktur-Mindset in der Politik wünschen, dass wir es nicht permanent erklären müssen, dass das Internet keine Spielwiese ist, sondern unsere digitale Infrastruktur, unser Backbone ist, unser Rückgrat ist für die Wirtschaftsleistung, die wir bringen wollen. Und das ist nicht nice to have, das ist ein Must-have für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn das alle verstanden haben, dann sind wir zwei Schritte weiter und dann geht's richtig los. Dann kommt das Try und auch gerne mal ein Error, aber dann passiert was in dem positiven Sinne.
Ja, das klingt doch super. Dann würde ich sagen, richten wir das mal direkt an die politische Ebene aus. Genau. Ja, vielen Dank an euch beide für die spannenden Blicke hinter die Kulissen. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich glaube, auch wir konnten ganz viel lernen, Alicia und ich, aber auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich. Also ganz, ganz lieben Dank. Hat sehr Spaß gemacht.
Danke, gerne.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Und dann arbeiten wir doch als Breko da auch sehr gerne mit, die von euch genannten Wünsche zu unterstützen und das gemeinsam anzupacken.
Das machen wir absolut. Und dann zum Abschluss nochmal ganz lieben Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da oder teilt sie mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt wie immer echt digital und vernetzt. Vielen Dank.
Das war Echt Digital Vernetzt, der Breko-Podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.